6. April. Kiel, Deutschland. 2 Wochen, nachdem er Tina Lund die Abschlussberichte der Wurmanalysen übergeben hatte, saß Sigur Johansson in einem Taxi, das ihn zu Europas renommiertester Adresse für marine Geowissenschaften fuhr, zum Forschungszentrum Geomar. Wann immer es um Aufbau, Entstehung und Geschichte des Meeresbodens ging, wurden die Wissenschaftler aus Kiel konsultiert. Kein geringerer als James Cameron ging bei den Kielern ein und aus, um sich den letzten Segen für Projekte wie Titanic und The Abyss zu holen. Der Öffentlichkeit war die Arbeit der Geomar-Forscher eher schwer zu erklären. Das Herumstochern in Sedimenten und das Messen von Salzgehalten schien auf den ersten Blick wenig zur Beantwortung drängender Menschheitsfragen beizusteuern. Ohnehin konnte sich kaum jemand vorstellen, was noch Anfang der 90er nicht mal die Mehrzahl der Wissenschaftler hatte glauben wollen. Am Boden der Meere, fernab von Sonnenlicht und Wärme, erstreckte sich keine leere, felsige Wüste. Es wimmelte dort von Leben. Zwar wusste man schon länger von exotischen Artengemeinschaften entlang vulkanischer Tiefseeschlote. Als jedoch 1989 der Geochemiker Erwin Süß von der Oregon State University zum Geomar-Forschungszentrum berufen wurde, erzählte er von noch bizarreren Dingen. Von Oasen des Lebens an kalten Tiefseequellen, von geheimnisvollen chemischen Energien, die aus dem Erdinnern aufstiegen, und vom massenhaften Vorkommen einer Substanz, die bis dahin als vermeintlich exotisches Zufallsprodukt kaum Beachtung gefunden hatte. Methanhydrat. Spätestens jetzt traten die Geowissenschaften aus dem Schatten heraus, den sie, wie die meisten Wissenschaften, selber zu lange geworfen hatten. Sie versuchten, sich mitzuteilen. Sie nährten die Hoffnung, Naturkatastrophen, Klima- und Umweltentwicklungen zukünftig berechnen und beeinflussen zu können. Methan schien zudem die Antwort auf die Energieprobleme von morgen zu geben. Der Berichterstattungshunger der Presse war geweckt und die Forscher lernten, anfangs zögerlich, dann zunehmend in der Manier von Popstars, sich das neu erwachte Interesse zunutze zu machen. Der Mann, der Johanssons Taxi zur Kieler Förde steuerte, schien von all dem nicht viel mitbekommen zu haben. Seit 20 Minuten gab er seinem Unverständnis darüber Ausdruck, wie man ein millionenteures Forschungszentrum in die Hände von Verrückten hatte geben können, die von dort alle paar Monate zu kostspieligen Kreuzfahrten aufbrachen, während seinesgleichen kaum über die Runden kam. Johansson, der ausgezeichnet Deutsch sprach, verspürte wenig Lust, die Dinge gerade zu rücken. Aber der Mann redete ununterbrochen auf ihn ein. Dabei fuchtelte er dermaßen mit den Händen, dass der Wagen immer wieder gefährlich abdriftete.
»Kein Mensch weiß, was die da überhaupt tun!« schimpfte der Fahrer. »Sind Sie von der Zeitung?« fragte er schließlich, als Johansson keine Antwort gab.
»Nein, ich bin Biologe.«
Der Fahrer wechselte augenblicklich das Thema und erging sich über die nicht abreißende Folge von Nahrungsmittelskandalen. Offenbar sah er in Johansson einen der Verantwortlichen. Jedenfalls schimpfte er nun auf genmanipuliertes Gemüse und überteuerte Bioprodukte und funkelte seinen Fahrgast herausfordernd an.
»Sie sind also Biologe. Wissen Sie, was man noch essen kann?« »Ich meine, bedenkenlos? Ich weiß es jedenfalls nicht. Nichts kann man mehr essen. Man sollte überhaupt nichts mehr essen, was sie einem verkaufen. Man sollte ihnen keinen Cent dafür geben.«
Der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn. »Wenn sie nichts essen, werden sie verhungern«, sagte Johansson.
»Na und? Ist doch egal, woran man stirbt, oder? Wenn man nichts isst, stirbt man. Isst man was, stirbt man am Essen.«
»Sie haben ganz sicher recht. Ich persönlich würde es übrigens vorziehen, an einem gedopten Filetsteak zu sterben, als am Kühler dieses Tanklastwagens da.«
Der Fahrer griff unbeeindruckt ins Lenkrad und zog den Wagen in rasantem Tempo quer über 3 Spuren in eine Ausfahrt. Der Tankwagen donnerte an ihnen vorbei. Zur Rechten sah Johansson Wasser. Sie fuhren entlang des Ostufers der Kieler Förde. Gewaltige Krananlagen reckten sich auf der gegenüberliegenden Seite zum Himmel. Offenbar hatte der Taxifahrer Johanssons letzte Bemerkung krumm genommen, denn fortan würdigte er ihn keines Wortes mehr. Sie durchquerten vorstädtische Straßen mit spitzgiebeligen Häusern, bis unvermittelt der langgestreckte Gebäudekomplex aus Ziegeln, Glas und Stahl daraus auftauchte, seltsam unpassend inmitten der kleinbürgerlichen Beschaulichkeit. Der Fahrer bog scharf auf das Institutsgelände ab und kam mit quietschenden Reifen zum Stehen. Röchelnd erstarb der Motor. Johansson atmete tief durch, bezahlte und stieg aus, in der Gewissheit, während der letzten 15 Minuten weit Schlimmeres durchgestanden zu haben als an Bord des Statoil-Helikopters.
»Ich würde wirklich gerne wissen, was Sie da drinnen treiben«, sagte der Fahrer ein letztes Mal. Er sagte es mehr zu seinem Lenkrad.
Johansson bückte sich und sah ihn durch die Beifahrertür an. »Wollen Sie es wirklich wissen?«
»Ja.«
»Sie versuchen, das Gewerbe der Taxifahrer zu retten.« Der Fahrer blinzelte ihn verständnislos an. »So oft bringen wir nun auch keinen hierher«, sagte er unsicher.
»Nein, aber um es zu tun, müsst ihr Auto fahren. Wenn kein Benzin mehr da ist, könnt ihr eure Kisten entweder verschrotten oder auf was anderes umsteigen, und das liegt unten im Meer. Methan, Brennstoff. Sie versuchen, ihn nutzbar zu machen.«
Der Fahrer runzelte die Stirn. Dann sagte er, »Wissen Sie, was das Problem ist? Keiner erklärt einem sowas.«
»Es steht in allen Zeitungen.«
»Es steht in Zeitungen, die Sie lesen, mein Herr. Keiner bemüht sich, es mir zu erklären.«
Johansson setzte zu einer Antwort an. Dann nickte er nur und schlug die Tür zu. Das Taxi wendete und schoss davon.